Guten Abend zusammen. Wir wollen jetzt beten und um den Segen Gottes bitten, auch für heute. Und ich danke euch, dass ihr aufsteht dazu. So stehen wir vor dir, Jesus Christus, unser Herr und Heiland. Wir bekennen unsere Bedürftigkeit, unsere Abhängigkeit von dir. Wir wissen, Herr, dass du reden musst, dass du wirken musst, dass du handeln musst, sodass das Wort Kraft wird und in unser Leben eingreift und wirklich leben wird. Und darum bitten wir dich. Du bist das geistliche Manna. Wir wollen es sammeln, wir wollen es zubereiten, wir wollen es essen. Und ich bitte dich, Herr, dass das heute geschieht. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen, weil du treu und gerecht bist. Danke, dass du reichlich gibst, wenn wir dich bitten. Und dass du uns Speise gibst und nicht Steine, wenn wir dich bitten. Und wir bitten heute, dass heute Speise wir bekommen von dir, Jesus. Danke dafür. Segne jede einzelne Seele, die herkommt. Ich möchte dich bitten, Herr, bereite die Herzen vor. Reinige die Herzen, richte sie aus auf dich, auf dein Wort. Oh, ich bitte dich, Herr, lass Meinungen, Positionen beiseite stehen und all das, was dazu hindern kann, Sorgen, Ängste, Prägungen, Erfahrungen, die einfach dein Wort ersticken können. Ich bitte dich, Herr, sei uns gnädig und lass diese Dinge heute Abend weg. Reinige unser Herz, dass wir dein Wort verstehen können, dass wir uns auf dich ausrichten können und damit wir hören können, was du uns zu sagen hast. Amen. Nach langer Vorarbeit und nach einigen Monaten, ich glaube fast ein halbes Jahr, wenn nicht länger, der Vorbereitung zum Buch Haggai, starten wir heute mit dem Buch Haggai eigentlich. So, wir haben uns vorbereitet, wir haben uns Hintergrundwissen angeeignet. Es geht im Buch Haggai um den Wiederaufbau des Tempels. Und damit wir ein gutes Verständnis und klares Verständnis von dem haben, was wir im Haggai-Buch finden, war das eben notwendig, auszuholen und durch die Bibel durchzuforschen und einzelne biblische Bücher durchzuforsten, was in Bezug auf den Tempel gesagt ist. So, heute starten wir sozusagen mit den einzelnen Kapitel oder mit den einzelnen Versen, ja sogar mit den einzelnen Worten und Namen im Buch Haggai. Und ich kann euch so versprechen, es wird weiter so in dem Tempo gehen wie bisher. Wer gehofft hat, dass wir jetzt über Buch Haggai so drüber fliegen? Also wenn die Einleitung so lange gebraucht hat, könnt ihr euch vorstellen, wie viel wir brauchen, um in den einzelnen Versen, Kapiteln durchzuarbeiten. Nun, wir werden sehen, wie Gott Gnade schenkt, wie schnell wir da durchkommen. Aber ich verspreche euch, heute kommen wir nicht über die ersten zwei Verse hinaus. Bevor wir starten, und ich habe euch schon ein bisschen vorgezeichnet, damit ich da nicht in Hast und Eile diese Dinge da hinkritzle und dann es noch schlechter zu erkennen ist. Ich möchte euch an das erinnern, was wir ziemlich zu Beginn des Buches Haggai angeschaut haben, nämlich die Grobgliederung dieses Buches, dass wir das nochmal vor Augen haben und uns erinnern, wie ist das eigentlich aufgebaut, damit wir, wenn wir die einzelnen Verse oder Kapitel, sind es ja nur zwei, wenn wir in den beiden Kapiteln uns bewegen, so dass wir wissen ungefähr, wo das einzuordnen ist. Das ist der erste Punkt, der Aufbau und Gliederung des Buches Haggai. Ich habe das Buch Haggai in fünf Abschnitte unterteilt und mit fünf Überschriften überschrieben, die uns von denen ich meine, dass sie gut den Inhalt wiedergeben der einzelnen Abschnitten. Es sind fünf Worte, die an das Volk Israel ergehen, fünf Worte Jahwes durch den Prophet Haggai, und die sind folgendermaßen eingeteilt. Ich schreibe euch das mal hier, das ist der erste Block, dann einfach, das sind fünf Blöcke, der zweite Block, der dritte Block, der vierte Block und der fünfte Block. Fünf Blöcke, fünf Themenbereiche, über die das Buch Haggai spricht. Und einfach, dass wir das mal Kapitel vor Augen haben, nur als Erinnerung. Ich denke, die mitgeschrieben haben, die können das in den Unterlagen jetzt wiederfinden. Die anderen, die im Laufe der Zeit dazugestiegen sind, die haben das wahrscheinlich noch nicht gesehen, so dass ihr dann mit dabei seid. Also in Kapitel 1, Verse 1 bis 15 ist der erste Abschnitt. Und dieser erste Abschnitt, ich hoffe, ihr habt die Hausaufgabe gemacht und euch wieder Buch Haggai mal angeschaut, nur zwei Kapitel. Der erste Abschnitt, Kapitel 1 bis 15, beschreibt die Mahnung Gottes an sein Volk, wieder die richtigen Prioritäten zu setzen. Es geht darum, dass sie den Aufbau des Tempels vernachlässigt haben und sich ihren persönlichen Dingen zugewandt haben. Sie haben ihre Häuser gebaut und für ihr Wohl und für ihr Haus Sorge getragen. Sie lebten in Anführungsstrichen Wohlstand, wirklicher Wohlstand war es nicht in dieser Zeit, aber zumindest sorgten sie sich weniger um das Haus Gottes als um ihr eigenes Haus, was das auch immer bedeutet. Und glaubt mir, es geht da weniger um unsere Häuschen, ja, die wir haben oder gebaut haben, oder wie auch immer. Der Punkt ist hier, der erste Abschnitt geht es darum, um die richtigen Prioritäten zu setzen. Hier geht es um die richtigen Prioritäten. Ich schreibe das mal auf. Richtige Priorität. Das ist der erste Abschnitt, die richtige Priorität setzen. Haggai tut das im Auftrag Gottes, richtet die Gemeinde aus. Das wird dieser Abschnitt, diese erste 15 Verse werden uns eine Weile am Anfang eben begleiten. Von da aus geht es weiter in den zweiten Abschnitt. Und eigentlich ist das schon Kapitel 1 abgeschlossen. Hier an diesem Punkt ist die erste Hälfte des Buches Haggai schon fertig. So schnell kommt man dann zu Kapitel 2. Aber das zweite Kapitel ist mehr aufgeteilt. Und Kapitel 2, Verse 1 bis 9, ist der nächste Abschnitt. Kapitel 2, ich sollte ein bisschen sauberer schreiben. Das ist keine 2, bei meinem Sohn schimpfe ich. Kapitel 2, Verse 1 bis 9, ist der zweite Abschnitt. Und in diesem Abschnitt geht es um die richtige Perspektive. Während der erste Abschnitt die richtige Priorität vor Augen stellt, also was kommt an erste Stelle, so braucht es, um die Israel-Gemeinde zu motivieren und auszurichten und sie zu ermutigen, weiterzubauen, brauchen sie die richtige Perspektive. Denn als sie angefangen haben zu bauen, sah das kläglich aus und das sah klein aus. Es gab Angriffe von außen, es gab Schwierigkeiten beim Aufbau. Und in dieser Zeit braucht die Gemeinde, Israel braucht eine neue Perspektive. Was bauen sie? Wie bauen sie? Denn das, was sie vor ihren Augen sahen, war recht kläglich und mickrig und nicht so herrlich wie der Tempel Salomo. Und die dachten, oh, was machen wir hier eigentlich? So brauchen sie eine Schau, sie brauchen eine Ermutigung. Und diese bekommen sie, indem Gott ihnen eine Perspektive gibt, die über ihren Tempel und über ihre Zeit hinausgeht. Bis zum Ende der Zeitalter bekommen sie eine Perspektive, die sie ermutigt, in diesem Jetzt das zu tun. Also hier geht es um die richtige Perspektive. Die richtige Perspektive. Von der richtigen Perspektive, sie bekommen die Perspektive, sie raffen sich auf, mit dieser Motivation bauen sie an dem Haus Gottes weiter. Aber da gibt es Probleme, nicht nur Angriffe von außen und die Mickrigkeit, sondern da gibt es auch Schwierigkeiten, nämlich wie sie dieses Haus bauen. Und da geht es um Heiligkeit. Das geht um die Werkzeuge, welche dürfen sie verwenden, welche dürfen sie nicht verwenden, Anführungsstrichen. Wer darf mitbauen? Darf jeder in diesem Haus mitbauen? Ist das ein x-beliebiges Haus? Oder was ist das für ein Haus? Und dementsprechend, was darf man verwenden, was darf man nicht verwenden? Wer darf mitbauen, wer darf nicht mitbauen? Da geht es um die Heiligkeit. Und so geht es um die richtigen Werkzeuge. Die richtige Priorität beim Bau des Tempels, die richtige Perspektive beim Bau des Tempels. Und der dritte Themenabschnitt, das sind Kapitel 2, Verse 10 bis 14. Hier geht es um die richtigen Werkzeuge. Ich hoffe, ich schreibe das einigermaßen alles richtig. Keine Ahnung. So, also die richtigen Werkzeuge. Könnt ihr das überhaupt sehen? So, ja? So, zumindest dann, ich wiederhole es, dass ihr das auch im Ohr habt. Okay. Also die richtigen Werkzeuge. Da bleibt aber der Prophet Haggai nicht stehen, beziehungsweise Gott nicht stehen. Und wir kommen zu dem fünften Wort, zu dem fünften Abschnitt, zu dem fünften, vierten Abschnitt. Und hier geht es um die richtige Haltung. Es geht nicht nur darum, die richtigen Werkzeuge zu gebrauchen beim Bau des Tempels, sondern es geht auch in der richtigen Herzenshaltung, das zu tun. Und das beschreibt Kapitel 2, 15 bis 19. Kapitel 2, 15 bis 19. Ein kurzer Abschnitt, aber hier geht es um die richtige Haltung. Hier hat es was mit der Herzenshaltung zu tun, hier hat es was mit der Reinigung des Herzens zu tun, hier hat es was mit der Ausrichtung des Herzens zu tun, vor allem die Hauptbotschaft eines Propheten, hier hat was mit Buße zu tun. Während hier gezeigt wird, dass das Volk aufgrund ihrer Unheiligkeit und aufgrund der Werkzeuge, die sie gebrauchen oder denjenigen, die mitarbeiten, den Bau verunreinigen und nicht reinigen, verunreinigen, geht es darum, jetzt in der richtigen Herzenshaltung es zu bekennen, Buße zu tun und eben zu heiligen und zu reinigen. So wichtig, so wichtig. Und so bleibt nur noch ein Punkt, beziehungsweise nur noch ein Themenabschnitt, und das Kapitel 2, Vers 20 bis 23. Ein kurzer Abschnitt, 20 bis 23, aber so ein wichtiger und grundlegender Abschnitt, dass ich auch diesen Abschnitt überschrieben habe mit der richtigen Grundlage. Hier werden wir auch heute schon, und ich weiß nicht, ob heute, mal gucken, aber schon kurz da hinein, heute oder nächstes Mal auf jeden Fall, auch da schon mal ganz kurz hineinschauen. Hier geht es darum, auf welche Grundlage, auf welche Verheißung all das geschehen kann, dass der Tempel wieder aufgebaut werden kann. Hier geht es um eine Grundlage. Und diese Grundlage ist dann, hat was mit Zerubabel zu tun, das hat was mit der Erwählung des Siegelrings zu tun. Was das bedeutet, wer dieser Zerubabel ist und warum er die Grundlage bildet. Oh, das ist praktisch. Wer diese Grundlage bildet, ich gehe zur Seite, damit ihr nicht meine Glatze seht. beschreibt dieser Abschnitt. Und das ist so fundamental. Und eigentlich ist das der Höhepunkt vom Buch Haggai. Und darauf werden wir uns hinarbeiten, schon etwas in den Kapitel 1, Vers 1 und 2 davon schon spüren. Und ich denke, wenn wir dann da ankommen, dann steuern wir letztendlich auf das Ende zu, auf das Ende aller Verheißungen zu. Wir steuern auf das Kommen des das Kommen des Christus und die Vollendung aller Dinge. Und das in diesem kompakten, kurzen Buch Haggai. Also Kapitel 2, 20 bis 23 geht es hier um die richtige Grundlage. Und die richtige Grundlage. Habe ich das letztes Mal auch so? Du hast es bestimmt mitgeschrieben. Passt das? Alles klar, das ist gut. Also, das ist Kapitel 1. Nee, das wollte ich rot machen. Kapitel 1, Vers 1 starten wir mit dem Buch Haggai. Und das ist der berühmte rote Faden, der sich durch jedes Buch durchzieht. Das müssen wir entdecken. Und hier Kapitel 2. 23 endet das Buch Haggai und das sind die einzelnen Abschnitte, die im Prinzip während diesem Aufbau des Buches, wie sie eingeteilt sind, wie sie gegliedert sind und wie das Thema entfaltet wird. Bei all dem, und das ist jetzt all das hier, das Buch Haggai geht es hier um Bau des Tempels. Das ist das Oberthema. Das ist die Botschaft, der Wiederaufbau oder der Bau des Tempels, des Tempel Gottes. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass wir Klarheit darüber haben, über die Prioritäten. Wir müssen Klarheit über die Perspektive, das heißt über die Verheißungen. Was bauen wir, für wen bauen wir, auf welches Ziel bauen wir? Das hat hier was mit der Perspektive zu tun. Dass wir Klarheit darüber haben, was ist der Tempel überhaupt? Darum haben wir uns so viel Zeit genommen, um darüber nachzudenken, was der Tempel ist. Es ist wichtig im Zusammenhang mit dem Bau des Tempels, dass wir über die Werkzeuge Klarheit haben. Es ist wichtig, dass wir über die Haltung eine Klarheit haben und auch über die Grundlage. Und allein das, merken Sie, das sind zwei Kapitelchen eines kleinen Propheten. Es ist gewaltig. Steckt so viel drin. Und ich bemühe mich, diese Dinge mit euch zu heben. Ich versuche, so wenig wie möglich hineinzulegen, sondern im Gegenteil, die Dinge zu heben, die da drin sind. Und da mache ich mich mit euch auf den Weg. Und um diese Dinge zu heben und damit dieses Buch, das nur zwei Kapitelchen ist, nicht einfach so, wo man sagt, okay, durchgelesen und was sagt es mir? Dass es wirklich, wir merken, das ist Gottes Wort, es ist tief, es ist reich, müssen wir den Kontext der Bibel bemühen. Wir müssen in den Kontext der Bibel hineinstellen. Und wenn wir das tun, beginnt dieses kleine Buch, dieses kleine Prophetenbuch, das man so oft überliest. Und ich weiß nicht, wann das letzte Mal ihr euch intensiv mit diesem kleinen Prophet beschäftigt habt. dass wir merken, dass es reich und dass es herrlich ist. Okay, das einfach mal grob zum Aufbau nochmal, zur Erinnerung vom Buch Haggai. Das ist hier Haggai. Okay, einfach nur zur richtigen Einordnung. Und jetzt habt ihr hoffentlich das Gefühl, jetzt sind wir wieder da. Nachdem wir viel durch die Bibel gereist sind, sind wir im Buch Haggai da. So bitte ich euch, das Buch aufzuschlagen. Haggai, das ist, wenn man es schnell finden will, man sucht in dem Matthäus-Evangelium und dann einfach drei Propheten zurück oder drei Bücher zurück und dann ist man schon bei Haggai. Also das ist der schnellste Weg, um dieses kleine Buch zu finden. Das ist einer der letzten Propheten des Alten Testaments. Ich möchte mit euch diesen ersten Abschnitt lesen. Also vielleicht sage ich nur ganz kurz, wenn wir in die einzelnen Grobabschnitte gehen, so habe ich hier diese grüne Pfeile nach unten gemacht. Und das habe ich gemacht, damit anzuzeigen, das heißt, da gibt es, wie es hier eine Gliederung gibt, das heißt, durch das ganze Buch gibt es innerhalb dieser Abschnitte auch eine bestimmte Gliederung. Auch da gibt es logische und biblische Abschnitte, die innerhalb dieses Abschnittes sich ergeben. So werden wir die auch dann entdecken. So, da gibt es Verse, da gibt es zusammenhängende Gedankengänge und die wiederum gliedern sich auch in einzelne Abschnitte. Aber man muss immer das Ganze und das Große vor Augen haben, bevor man ins Detail geht. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und dann immer wieder beim Lesen zurückgehen und wenn man nicht mehr weiß, wo man ist, dann zurückgehen und sagen, okay, wo sind wir? Wo bin ich gerade? Was ist die Hauptbotschaft? Hat man sich das in Erinnerung gerufen, geht man wieder hin und vertieft man sich in Einzelheiten. So ist die Gefahr nicht so groß, dass man auf komische Abgleise oder komische Wege dann betritt oder da irgendwas auf einen Grund einer Bibelstelle irgendwas aufbaut, was im ganzen Brief oder im Kontext des ganzen Briefes gar nicht das Thema ist. Okay, ich möchte gerne mit euch den ersten Abschnitt lesen, die richtige Priorität. Mit diesem Abschnitt werden wir uns eine Weile jetzt beschäftigen. Ich bin selber gespannt, wie lang. Ich möchte den gerne lesen, damit wir das im Ohr haben und auch im Herzen. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, des ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn des Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Josua, dem Sohn von Jozadak, dem Hohepriester. So spricht der Herr der Herrscharen: Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn geschah durch den Propheten Haggai. Es ist für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt. Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Ihr habt viel gesät, aber wenig eingebracht. Ihr esst, aber werdet nicht satt. Ihr trinkt, aber seid durstig. Ihr kleidet euch, aber es wird keinem warm. Und der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrscharen, richtet euer Herz auf eure Wege. Steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. Dann werde ich Gefallen haben und mich verherrlichen, spricht der Herr. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb das? Spricht der Herr der Herrscharen, wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euertwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über das Korn, über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über alle Arbeitsertrag der Hände. Da hörte Zerubabel, der Sohn des Shealtiel, und der Hohepriester Jeschua, der Sohn des Jozadak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihnen gesagt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels und des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Josuas, des Sohnes Jozadak, des Hohepriesters.
und den Geist des ganzen Rest des Volkes, sodass sie kamen und sich an die Arbeit des Hauses des Herrn, der Herrscherin ihres Gottes, machten, am 24. Tag des 6. Monats im 2. Jahr des König Darius. Ein gewaltiger Abschnitt. So, das ist der erste Abschnitt. Hier geht es, wie gesagt, um die erste Priorität. Bevor wir in diese Thematik und in die einzelnen Verse einsteigen, lasst uns die ersten zwei Verse nehmen, die führen uns in das Ganze hinein. Es gibt keine klassische Überschrift, es gibt keine klassische Einleitung, wie auch im Alten Testament, wie auch im Neuen Testament, sodass man sozusagen so eine gewisse Überschrift hat, sondern Haggai beginnt mit der ersten Schau, mit dem ersten Wort, das an das Volk ergeht, und er steigt mitten sofort ins Thema. Und wir könnten auch sofort da hineinsteigen. Bevor wir das tun, müssen wir auf zwei, drei Dinge kurz Acht geben. Und ich möchte euch da einfach so sensibilisieren, nicht zu schnell über solche Dinge drüber zu lesen. Ich lese nochmal Kapitel 1, die Verse 1 und 2. Im zweiten Jahr des König Darius, im 6. Monat, am 1. Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Und jetzt zu wem? Zu Zerubabel. Dann wird er gesagt, wer das ist. Das ist der Sohn Shealtiel, dem Statthalter von Juda. Und das wird uns eine zweite Person genannt. Und zu Jeschua, dem Sohn des Jadotzak, dem Hohepriester. Bevor wir uns, wie gesagt, diese Themen uns anschauen, müssen wir über zwei, drei Dinge hier nachdenken. Erstmal müssen wir über die Zeitpunkte nachdenken. Das mache ich gleich mit euch. Zweitens, wir müssen uns fragen, wer ist Zerubabel? Warum, wer ist das überhaupt? Kennen wir den? Ist das so bekannt wie Paulus, wie Mose? Wisst ihr, dass Zerubabel heilsgeschichtlich eine so große Stellung hat, wie kaum einer im Alten Testament? So, Zerubabel, nur so viel. Zerubabel hat, oder nach David hat niemand so viele Verheißungen wie Zerubabel. Aber über diesen Mann wissen wir nicht viel. Wer ist eigentlich dieser Zerubabel? Woher kommt er? Was ist, wieso wird er erwähnt? Was ist das für eine Persönlichkeit? Wer ist er eigentlich? Über diesen Zerubabel müssen wir etwas nachdenken. Und das wird uns, so viel verspreche ich euch, wieder fast die ganze Bibel uns schicken. So, wir werden wieder unterwegs sein und diesen Mann kennenlernen, damit wir verstehen, wer er ist und wer diesen zweiten Tempel baut. Und warum baut er ausgerechnet diesen zweiten Tempel? Aber da gibt es noch eine zweite Person. Das ist der Hohepriester. Der erste ist der Statthalter, der zweite ist der Hohepriester. Jeschua heißt er. In anderen Übersetzungen heißt er Josua. Und nur so viel. Dieser Jeschua oder Josua, wisst ihr, von welcher Name von diesem Namen abgeleitet ist? Jesus. Eigentlich ist das der Name Jesus. Jeschua. Oder Joshua. Oder Josua. Und wisst ihr, was dieser Name bedeutet? Gott ist Retter, Gott rettet. So, hinter diesem Namen, so nicht so schnell drüber lesen, über diesen, okay, da gab es halt einen Hohepriester und da gab es halt einen Zerubabel, alles klar, wir müssen wissen, wer ist dieser Jeschua? Und warum trägt er ausgerechnet diesen Namen? Josua kennen wir, gell? Woher kennen wir Josua noch einen, Josua? Ein Begleiter Moses, oder? Ein jünger Mose, der wiederum das Volk Israel ins verheißene Land gebracht hat. Hat Mose das Volk Israel ins verheißene Land gebracht? Nein, sondern Josua. Das hat was damit zu tun. Wir werden über diese Dinge nachdenken müssen. Das heißt, wir müssen Rechenschaft geben, wer ist Zerubabel? Warum ist er für unser Buch wichtig? In welchem Zusammenhang steht er mit dem Bau des Tempels? Das ist eine spannende Reise, das verspreche ich euch schon. Diejenigen, die mit mir schon eine Weile unterwegs sein dürfen oder sich das antun, besser gesagt, durch Hauskreise oder einiges wird euch wieder bekannt vorkommen als Erinnerung. Für die anderen ist das wichtig, denke ich, dass wir über diese Dinge nachdenken. Und genauso werden wir uns auch mit dem Joshua beschäftigen müssen. Wer ist er? Allein das zweite Buch, das in der gleichen Zeit entstanden ist, nämlich Zacharia, das in der gleichen Zeit entstanden ist und die gleiche Zeit auch begleitet hat, nämlich den Aufbau des Tempels. Das ist das zweite, also unmittelbar danach folgendes Buch, spricht über Zerubabel und spricht über Zacharia und sagt uns, wer, für was sie stehen und wer sie eigentlich sind. So, wir kommen nicht drum herum, auch da mal kurz hineinzuschauen und diese Dinge zu entdecken. So, Und so merken wir, die zwei Kapitel, die sind reich gefüllt. Und damit es nicht nur bloß eben bei dem bleiben, müssen wir ein bisschen über den Rand hinausschauen. Aber bevor wir das tun, müssen wir sogar noch einen Schritt zurückgehen. Ich möchte auf etwas hinweisen, und das sollte heute uns da hineinnehmen. Ich denke, das wird die restliche Zeit uns kosten. Und zwar über die Zeitpunkte. Bevor wir die Namen uns anschauen, die Personen, die hinter dem Aufbau stehen, müssen wir uns mit den Zeitpunkten beschäftigen. Denn wer aufmerksam Haggai gelesen hat, dem ist doch aufgefallen, dass permanent ganz klare Datumangaben gemacht werden. Schaut mal, es beginnt Kapitel 1, Vers 1. Im zweiten Jahr des König Darius wird eine konkrete Zeitbestimmung in eine geschichtliche Zeit hinein, in eine Zeit eines Königs. Darius ist ein Perserkönig gewesen, der den Erlass gegeben hat, dass Israel zurückkehren darf aus der babylonischen Gefangenschaft und wieder in das eigene Land kommen darf und die Stadt wieder aufbauen und den Tempel wieder aufbauen. Erinnert ihr euch an das Bildchen, das wir gezeichnet haben, mit verschiedenen Pfeilen, wie die in die Gefangenschaft kamen und wie sie dann zurückkamen? Und so in dieser Zeit befinden wir uns, circa, wie gesagt, 520 vor Christus sind wir hier in der Zeit. Wir finden die Zeit und dann schaut man, da heißt es, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Also wir haben eine ganz genaue Bestimmung, ein Tag, ein Monat, ein Jahr. Und das ist jetzt nicht nur bei Beginn des ersten Kapitels, das findet ihr auch am Ende dieses ersten Abschnitts. Schaut mal, Kapitel 1, Vers 15, da finden wir ebenfalls eine ganz genaue Bestimmung. Am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des König Darius. Also auch da, das ist natürlich eine andere Datierung, wie wir sie kennen, 20.03.76, also 1976. Das ist das einzige Datum, das ich mir merken kann. Das ist mein Geburtstag. Die Schwester hat sofort gesehen. Okay. Also auch hier finden wir auch eine Art, ganz genau zu datieren. Und ich möchte euch zeigen, geht mal Kapitel 2, das ist ja unmittelbar danach, Vers 1, da finden wir genau wieder eine genaue Zeitangabe. Im sechsten Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn und wieder haben wir eine ganz klare Bestimmung, eine Zeitangabe. Das Gleiche findet ihr in Kapitel 2, Vers 10. Schaut mal Kapitel 2, Vers 10. Am 24. des 9. Monats im zweiten Jahr des Darius geschah das Wort zu dem Propheten wieder. Wiederum Tag, Monat und auch die Bestimmung, das Jahr eigentlich. Das findet ihr in Kapitel 2, Vers 18 wieder. Richtet doch euer Herz auf die Zeit an diesem Tag und darüber hinaus. Vom 24. Tag des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern gelegt worden sind. Wiederum eine Zeitangabe und die letzte will ich euch nicht vorenthalten, Kapitel 2, Vers 20. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats. Okay? So, man kann es schnell darüber lesen und sagen, okay, dann wir wissen, okay, an welchem Tag, was interessiert uns diese Zeitangabe? Ich möchte wirklich euch bitten, nicht so schnell darüber zu gehen. Zu einem finden wir hier eine ganz klare Datierung. Das heißt, das hat auch was mit Überprüfbarkeit zu tun. Aber darüber hinaus ist es hier finden wir eine tiefe geistliche Wahrheit. Die ganze Prophetie, die ganze Spannweite dieser Prophetie war gerade mal 3,5 Monate. Das, was Haggai hier gemacht hat und gesagt hat, das war gerade mal 3,5, knapp 4 Monate. Der erste Monat, der hier genannt wird, das ist der sechste Monat am ersten Tag des Monats, also am 1.6. Was ist bei uns das für ein Monat? 1.6. Juli, gell? Juni. Das ist aber nicht der 1.6., das ist nicht der römische Kalender, den wir hier haben, sondern das ist der hebräische Kalender. Und das ist ungefähr August, September. Der sechste Monat ist, wenn wir das umrechnen in den hebräischen Kalender, wir finden uns so gegen Ende August, Anfang September. Und die letzte Prophezeiung, die Haggai hier spricht übrigens, als die Grundlage, das spricht er im Dezember, 18. Dezember. So weit kann man das datieren. Und das ist Ende August, Anfang September, September bis Ende Dezember, das ist die Zeitspanne, in der Hagar spricht. Das ist mal das eine. Das ist aber auch noch nicht Wahnsinnserkenntnis und tiefe theologische Wahrheit. Ich möchte darauf hinaus. Der Name Hagar, wisst ihr, was der eigentlich bedeutet? Am Fest Geborener oder am Fest Sprechender. Denn die Zeitpunkte, wir werden das, wenn wir in die einzelnen Abschnitte gehen, beziehungsweise in die einzelnen Verse und die Datierungen uns anschauen, Hagar spricht zu ganz besonderen Tagen, er spricht in ganz besonderen Zeiten. Hier ereignen sich Feste der Juden, zum Beispiel ein Laubhüttenfest. Es ist nicht irgendein x-beliebiger Tag, es ist nicht eine x-beliebige Zeit, es ist nicht einfach ein x-beliebiger Monat, sondern es ist ein ganz bestimmter Tag, den Gott festgelegt hat. Als Hagar auftritt, dann nicht irgendwann mal, ja okay, wird mal Zeit, was zu sagen, sondern Hagar spricht konkret in eine ganz bestimmte, von Gott festgelegte, bestimmte Zeit. Nicht ein Tag früher, nicht ein Tag später. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, und das ist wichtig beim Buch Hagar, bevor es losgeht, wir müssen über Gottes Zeitpunkte nachdenken. Und Hagar ist voll von diesen Zeitpunkten. Das heißt, wenn Gott spricht durch die Propheten und wenn Gott seine Gemeinde baut und wenn Gott seinen Tempel baut, für diejenigen, die jetzt die Vorarbeit, wie wir geleistet haben, wir wissen, um was es hier eigentlich geht. So, geht es um eine ganz klare Zeit, als die Zeit erfüllt war. Bei Gott sind die Zeiten fest. Und wenn die Zeiten fest sind, wenn der Tag kommt, an dem Gott Dinge beschlossen hat, dann geschehen diese Dinge. Das finden wir hier im Buch Hagar. Nur als Beispiel. Also allein der Name Hagar macht das deutlich. Hagar, der eben das bedeutet, am Fest Sprechende oder am Fest Geborene, an einem bestimmten Fest. Da sind die vom Hebräischen, von den Übersetzungen, die Übersetzer sich nicht ganz einig, ob das der am Fest Sprechende oder an dem Fest Geborene bedeuten kann. Aber beides geht's, das wissen Sie oder sagen Sie alle. Es geht um einen bestimmten Zeitpunkt, um ein bestimmtes Fest. Hagar tritt auf an bestimmten Zeitpunkten, an bestimmten Festtagen Gottes. Und dem Volk Gottes gibt, haben eine ganz bedeutende und wichtige Rolle in der Heilsgeschichte. Was nennt man mir ein wichtiges Fest? Das Passa. Das Passafest, das werden wir gleich sehen, es ist absolut wichtig, an welchem Tag es gefeiert wird. Man kann es nicht vorher und nachher feiern. Und das Volk musste das an einem ganz bestimmten Tag, in einem bestimmten Monat, mussten sie das feiern. Und Gott hat diese Feste und diese Tage und diese Jahre festgelegt. Es sind Zeitpunkte, die bei Gott fest sind. Und wenn die Zeit sich erfüllt hat, dann handelt Gott und dann muss auch das Volk handeln. Oder wird auch das Volk handeln. Gottes Zeitpunkte. So geschieht jedes Wort von Hagar in eine ganz bestimmte Zeit, an einem ganz bestimmten Tag. Und das hat was mit dem Hintergrund, was an diesem Tag so von der Bibel her, welches Fest damit verbunden wird. Was hat das mit dem Laubhüttenfest zum Beispiel an sich? Darüber müssen wir auch dann uns Gedanken machen, damit wir verstehen, warum er ausgerechnet an diesem Tag darüber spricht. Warum sendet Gott ihn an diesem Tag? Als Hagar auftritt, gerade nehmen wir unseren ersten Abschnitt. Als Hagar auftritt an den ganz bestimmten Tag und spricht zu einem Volk, das seit 18 Jahre ungefähr sind vergangen seit dem ersten Auszug aus Babylon. Die erste Gemeinschaft, der erste Schwung ist hingegangen, hat mal gerade die Grundmauern gelegt, hat das Fundament gelegt und dann kamen Anfeindungen und kamen Schwierigkeiten. Von außen und von innen kamen ihre Sorgen. Sie sagten, oh, wir müssen jetzt mal unser Häuschen bauen und all diese Dinge. 18 Jahre sind vergangen. Und dann spricht Gott in einem ganz bestimmten Tag, spricht er und ermahnt. Und wie kommt es dazu, dass auf einmal sowas geschieht, was da geschah? Schaut mal, Kapitel 1, Vers, ich lese ab Vers 12. Kapitel 1, Vers 12. Also Hagar steht auf, spricht zu dem Volk Und schaut nun, was auf einmal für eine Reaktion passiert. Da hörte Serubabel, der Sohn des Shealtiel, und der Hohepriester Jeschua, der Sohn des Jazudak, und der ganze Rest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, so wie der Herr, ihr Gott, ihnen gesagt hatte. Haggai tritt auf und sie hören auf ihn. Warum? Weil er so brillant war. Weil er so eine Wahnsinns-Auslegungspredigt gepredigt hat. Weil er sich so viel Mühe gegeben hat. Nein. Er kommt, er spricht. Ich würde mich freuen, wenn ich in so wenig Worten so eine große Wirkung bewirken könnte. Er spricht nicht viel. Aber da geschieht viel. Schaut mal ab Vers 13 oder am Ende Vers 12 noch. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Gottesfurcht kommt auf einmal über sie alle. Das bewirkt, dass sie sich aufmachen und den Tempel bauen und letztendlich auch vollenden. Aber was bewirkte das? Warum hat sich dieses sture Volk doch aufgerafft? Warum hat sich ihre Perspektive geändert? Warum haben sich das alles sagen lassen? Und warum ist es zu dem gekommen, nämlich zu der Fertigstellung des Hauses? Vers 13 sagt es uns. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch. Wer hat es gemacht? Gott selbst. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und jetzt. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels und des Sohns Shealtiels und des Stadthalters von Juda und den Geist Jeschuas, also des Hohepriesters, des Sohnes Jazudak, des Hohepriesters, und den Geist den Rest des Volkes, so dass sie kamen und sich an die Arbeit des Hauses aufmachten. Warum machen sie das? Weiß ich nicht, jetzt reißen wir uns mal zusammen. Weil Gott etwas tat. Weil Gott durch seinen Geist eine Erweckung schenkte. Und warum kam die Erweckung? Weil Gott sie gab. Zu einem bestimmten Zeitpunkt. Warum? Weil es Gottes Zeitpunkte sind. Wenn Gottes Zeitpunkte kommen, bedarf es nicht vieler Worte. Und es geschieht viel. Wenn Gottes Zeitpunkte nicht da sind, manchmal redet man und es geschieht nichts. Aber wenn Gott sagt, jetzt ist soweit, jetzt ist die Zeit da, dann wirkt Gott in einer Weise durch seinen Geist. Und dann reichen oft wenig Worte und es geschieht viel. Ich möchte euch das ein bisschen zeigen. Weil das ist das, was im Buch Haggai passiert. Als die Zeit gekommen war, den Tempel hier zu bauen, hat Gott gesagt, jetzt ist die Zeit. Dann kam Gott mit seinem Geist, mit seinem Segen, mit seiner Gegenwart und tat das. Und das bewegte jeden da. Das ist etwas, was wir immer und immer wieder in der Bibel finden. Ich möchte euch bitten, ein paar Prophetchen zurückzuschlagen zum Buch Jona. Keine Angst, wir bleiben nicht so lange bei dem. Aber nur ganz kurz. Ach, ich erzähle es euch. Ich glaube, ihr glaubt es mir. Sonst könnt ihr das nachprüfen. Aus Zeitgründen sparen wir uns, das Buch Jona durchzulesen. Aber Gott schickt, das ist sehr ähnlich, und dann Gott schickt Jona, er soll wohin gehen? Nach Ninive. Jona will nicht und er flieht in seiner Depression, will er nach Tarsis, nach Spanien, so, obwohl er nicht will, Gott gebraucht ihn zum Zeugnis und die Phönizier kommen zum Glauben, tun Buße, bekehren sich, erstaunlicherweise. Er ist deprimiert, will gar nichts reden, aber wenn Gott will, dass er redet, dann redet er. Auch wenn er da liegt, depressiv im Keller, sagen die Leute, warum liegst du so deprimiert? Schau dich um, was passiert. Was ist eigentlich dein Glaube? An wen glaubst du? Und dann sagt er halt in diesem Frust, ja, ich glaube an Gott, an den Hebräergott, der Himmel und Erde und das Meer hier gemacht hat. Und diese Menschen kommen zum Glauben, weil sie denken, ups, wenn dieser Gott das Meer gemacht hat, dann wissen wir, wo unser Problem liegt. Jona wollte kein Zeugnis geben, tat es. Und es geschah Bekehrung. Er hat einen Satz gesagt, ein Zeugnis, das ist Kapitel 1, so. Das hat er gesagt. Und ein Satz, ich glaube an Gott, der Hebräer, ich bin der Himmel und Erde, der Schöpfer im Prinzip, und der das Meer gemacht hat. Fertig. Und die tun Buße. Gott bricht Jona, er rettet Jona, er schickt ihm ein U-Boot, das ist der Fisch, er holt ihn da raus. Nur nebenbei, der Fisch ist nicht Fluch, das ist Segen. Der Fisch ist Rettung, nicht Gericht. Im Bauch des Fisches betet Jona ein herrliches Gebet und sagt, danke, dass du mich gerettet hast. Da war er noch nie mal oben. Und dann sagt Gott zum Fisch, spuck, und er kotzt ihn aus. Und so kommt er dahin, wo er eigentlich am Anfang nicht wollte, nämlich nach Nineveh. Und jetzt, Kapitel 3 im Buch Jona, wenn ihr das lest, dann heißt es, und Jona ging eine Tagesreise weit nach Nineveh hinein und sprach, wisst ihr, was er sprach? Noch 40 Tage Nineveh ist zerstört. Punkt. Er hielt keine Evangelisationsveranstaltung ab. Er baute keine Zelte auf. Er verteilte keine Flyers und all diese Dinge. Und dann sagte er, die Stadt war 3 Tagesreise weit durchzuqueren. Eine Riesenstadt. Und das heißt, er ging nicht mal ein Drittel dieser Stadt durch, sprach diesen Satz. Er überredete sie nicht. Er sagte, oh, bitte tut Buße. Sondern er sprach, noch 40 Tage, dann war es mit euch. Und was passiert? Die größte Erweckung der Heiden zur damaligen Zeit. Die größte Erweckung, die stattfindet. Da beginnt das Volk Buße zu tun, in Sack und Asche sich zu kleiden. Ja, der König selbst, wisst ihr, sogar die Tiere mussten Buße tun. Rinder, Schafe und all das, man muss auch in Sack und Asche über sie und nicht essen und was tun? Flehen, ob Gott uns nicht rettet. Ein Satz. Und Nineveh bekehrt sich, die größte heidnische Stadt damals, die brutalsten der damaligen Welt. Die gottlosesten der damaligen Welt. Die waren so brutal. Also die haben übrigens die Kreuzigung erfunden, die Römer später perfektionisierten. Ja? Die haben diese Pfählung der Menschen an Hölzern erfunden, um sie zu quälen. Die Römer haben dann angefangen, die Füße zu stützen, damit der Tod nicht so schnell kam und so weiter. Die Römer haben halt das ein bisschen ausgefeilt. Aber letztendlich die Assyrer mit der Hauptstadt Nineveh, die haben das erfunden. Die haben ihre Mauern dieser Riesenstadt und ihre Stadttoren mit den Schädeln und mit den Häutern ihrer Feinde abgehängt. Schädelhaufen vor die Tore aufgehäuft, damit jeder wusste, was mit ihm passiert, wenn er die angreift. Das war eine Stadt voller Götzendienst, Perversion, Brutalität, Gewalt. Und Jona geht da hinein, eine Tagesreise weit, und sagt, Freunde, 40 Tage, dann ist aus. Und die ganze Stadt bekehrt sich. Warum? Weil Jona so ein toller Prediger war? Ja, weil Gottes Zeitpunkt da war, nebenbei den Israeliten eine Lektion zu erteilen. Wie oft hat Gott zu Israel gesprochen? Wie viele Propheten hat er zu ihnen gesandt? Hörten sie auf ihn? Nein, da kommt so ein sturer Prophet zu Heiden und sie glauben. Das ist sehr beschämend, oder? Nur nebenbei, das ist der Grund, warum Jona nicht nach Nineveh gehen wollte. Weil er wusste, die werden sich bekehren und das wird sein Volk absolut blamieren. Nicht, weil er Angst hatte, nicht, weil es ihm zu weit war. Er wusste, das wird sein Volk so darstellen, nämlich als ein unbußfertiges Volk, ein hartherziges Volk, dass die Schlimmsten der Heiden tun Buße, aber mein Volk tut nicht Buße. Das wollte er nicht. Nicht, weil er dachte, oh, die sind so schlimm, die Reise ist so weit. Nein, das ist nicht der Grund. Aber was ich damit sagen will, wenn Gott es will, die Zeitpunkte Gottes da sind, dann reicht ein Satz, ein Wort, ein Vers, eine Predigt und es geschieht etwas, weil Gottes Zeitpunkte da sind, die Gott festlegt in seiner Weisheit, in seiner Vollmacht, in seiner Allwissenheit, in seiner Souveränität. Bei Jona findet ihr das. Ich möchte einen großen Sprung, wir sprachen doch über Daniel Kapitel 9, richtig? Wir sprachen darüber, dass Gott bestimmte Wochen bestimmt hat, bis der Messias kommt, bis eine ewige Erlösung aufgerichtet wird. Schlachtopfer und Brandopfer abgeschafft werden, weil er das wahre Opfer und all diese Dinge ist. Das ist eine bestimmte Zeit festgelegt. Und es geschah genauso, wie Gott diese Zeitpunkte festgelegt hat, genauso ereignete sich diese Dinge. Gott legt die Zeit fest. Gott legt die Zeitpunkte fest. Und wenn der Tag und die Stunde kommen, an dem Gott es festgelegt, dann geschehen diese Dinge, ob Menschen wollen oder nicht. Es geschieht, weil Gott es will. Weil Gott es will. Geht mal mit mir in Galaterbrief, ganz kurz. Galaterbrief, Kapitel 4. Ich mag diesen Abschnitt, weil der eigentlich im Prinzip auch Weihnachten bedeutet. Hier geht es um die Geburt Jesu, Galater 4, Ich lese ab Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich nicht von nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündigen und Verwaltern bis der vom Vater festgesetzten Frist. Es geht um Erbe und um Mündigkeit und wann der Erbe das bekommt, was er bekommen sollte. Und der bekommt dann, wenn der Papa in die Frist festgesetzt hat, und ab 18. Lebensjahr kriegst du es. Okay. Und solange ich nicht 18 bin, kriege ich es nicht. So, bis die Zeit, wenn die Zeit sich erfüllt, dann passiert es. Und dann heißt es Vers 3. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter den Elementen der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, oder anders übersetzt, als die Zeit erfüllt war. Was geschah dann? Sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfangen, dass wir jetzt erben werden, dass wir keine Vormündige sind, unter dem Gesetz versklavt, sondern dass wir Erben sind, dass wir unser Erbe bekommen. Aber wann geschah? Als die Zeit erfüllt war. Wann kam Jesus auf diese Welt? Genau an dem Tag, an dem Gott gesagt hat, mein Sohn, ich mache dir ein Leib. Als die Zeit erfüllt war. Und diese Zeit war nicht irgendeine Zeit. Es war eine ganz besondere Zeit, eine ganz klare Zeit. Der Zeitpunkt war von Gott festgelegt und Gott wusste, warum. Gott hat ihn nicht in unsere Zeit geschickt, sondern vor 2000 Jahren und nicht ohne Grund. Und nebenbei, in Daniel Kapitel 2 wird berichtet von den vier Reichen. Daniel sieht doch die Statue, oder? Und die Statue ist aufgeteilt in den vier verschiedenen Reiche. Wir kennen diese Reiche, Babylon, repräsentiert dann Nebukadnezar, sieht sich selbst da. Und dann kommt Medo-Persien, die dann in der Zeit, wo jetzt Haggai-Buch sich befindet. Und nach Medo-Persien kam Griechenland. Und nach Griechenland kam Rom. Und dann sagt Daniel in der Prophezeiung, oder Gott sagt durch Daniel in der Prophezeiung, in diesen Tagen, von diesem vierten Tier, wird ein Stein losgebrochen vom Berg Zion, vom Berg Gottes, und wird alle Reiche zermalmen. Das heißt, nachdem diese vier Reiche gekommen sind, dann wird ein ewiges Reich aufgerichtet. Wann kam Jesus zur Welt? Zu welcher Zeit? Wer beherrschte gerade die Weltgeschichte? Wer war der Besatzer in Israel? Rom. Seht ihr das? Gott sagt, es werden vier Reiche kommen und dann kommt mein Reich. Und Jesus kam. Und dieses Reich ist ein anderes Reich. Aber Gott sagt, wann? Als die Zeit da war. Nicht zur Zeit der Perser, nicht zur Zeit der Griechen. Zur Zeit der Römer. Weil Gott es festgelegt hat. Gottes Zeitpunkte. Und wir sehen es. Und je mehr wir das sehen, je mehr wir das in der Schrift entdecken, umso werden wir gelassener und ruhiger. Wir wissen, meine Zeit steht in deinen Händen. So kann ich ruhig sein in dir. Ich kann zur Ruhe kommen. Denn es geschieht nichts, was Gott nicht lange geplant und vorhergesehen hat und festgesetzt hat. Und jeder, der sich diesen souveränen Gott hingibt und diese Dinge annimmt, kommt in die Ruhe Gottes. Weil er nicht mal die Zeit bestimmen muss. Er muss sie auch nicht machen. Er muss auch sie nicht festlegen. Aber wir sind gerne so, gell? Wir machen gerne Zeiten, einen Zeitpunkt. Wir hätten gerne das lieber gestern als heute. Und wir sagen, okay, in 2 Jahren her, dann bin ich das, dann will ich das, dann machen wir das. Wir machen Pläne. Pläne macht Gott. Er setzt Zeiten ein. Und je schneller wir das begreifen, je schneller wir uns unter seine Zeitpunkte setzen, umso herrlicher wird das für uns, umso angenehmer und ruhiger wird das für uns. Als die Zeit erfüllt war, hier geht es um die Geburt Jesu, ich möchte euch das kurz zeigen. Geht mit mir ins Lukas-Evangelium, ins Markus. Was machen wir zuerst, Lukas oder was? Ja, Lukas, gehen wir Lukas zuerst. Lukas-Evangelium, Kapitel 1, 26, ich hoffe, da gibt es so ein kleines Bombole. Lukas Kapitel 1, 26. Ihr ahnt, das ist ziemlich am Anfang, die Geburtsgeschichte Jesu. Der Engel des Herrn kommt zu Maria Und wisst ihr, was in Vers 26, was da steht? Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt. In welchem Monat? Im sechsten Monat. Wie beginnt Buch Haggai? Auch im sechsten Monat. Das heißt, wann kommt Gabriel? Das ist so gegen Ende August, Anfang September, kommt der Engel zu Maria. So, wenn wir bei Haggai beginnen, da beginnen wir auch im sechsten Monat mit der Prophezeiung oder mit dem Auftrag, den Tempel zu bauen. Die Grundlagen ist gelegt, das muss jetzt gebaut werden, gegründet werden und aufgebaut werden und all diese Dinge. So beginnen wir hier in den Evangelien in einer gleichen Zeit. Und diese Zeit ist von Gott festgelegt. Es ist ein Zeitpunkt. Der Engel wurde zu diesem Zeitpunkt zu Maria gesandt und der Geist überschattete sie zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Und Jesus kam zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt auf diese Welt. Es sind festgelegte Zeiten Gottes. Und jetzt kommt es noch das Beste. Und Jesus starb zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Er kam nicht nur zu einem festbestimmten Zeitpunkt auf diese Welt, den Gott bestimmt hat, sondern er musste auch einen ganz bestimmten Zeitpunkt, Tag musste er sterben. Er durfte keinen Tag vorher sterben, er durfte keinen Tag später sterben. Wisst ihr warum? Wer war Jesus? Das Lamm Gottes. Und wann wurde das Lamm geschlachtet? Am Passa. Jesus konnte nicht außerhalb vom Passa sterben, sonst wäre nicht das Lamm. Er musste außerhalb im Lager, das haben wir gelernt, absolut. Und er musste am Passa sterben. Wie oft wollten die Juden Jesus töten vor dem Passa? Wie oft? Sehr oft konnten sie das. Und jedes Mal, wo sie ihn vom Berg stürzen wollten oder steinigen wollten oder Hand an ihn legen wollten, im Tempel oder so, dann heißt es, und er entzog sich ihnen. Und warum? Weil er sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Der Zeitpunkt ist noch nicht da. Das könnt ihr im Johannes Kapitel 7 nachlesen. Johannes Kapitel 7 muss das sein. Die Jünger sagen, Jesus, ab mit dir, nicht die Jünger, sondern seine Brüder, sagen, ab mit dir nach Jerusalem, der Prophet muss da sein, wo die ganzen Leute sind. Wenn du was sein willst, dann musst du in Jerusalem wirken. Sie wollten ihn einfach weg von sich. Sie wollten nicht, dass er in seiner dass er in ihrer Gegenwart ist. Schaut mal, was Jesus sagt, Kapitel 7, Vers 5 zu seinen Brüdern. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da sprach Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit ist stets bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu dem Fest? Ich gehe nicht hinauf zu dem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Jesus ging dann heimlich zu diesem Fest, nicht offiziell, nicht als das Lamm, nicht als der in der Stellvertretung. Die Zeit war noch nicht da. Als die Zeit aber dann da war, holte sich ein Esel, stieg auf ihn und reitet hinein. Und alle wussten, dass er jetzt kommt, denn die Zeit ist da. Das könnt ihr in Matthäus Evangelium Kapitel 26 nachlesen, Vers 1. Matthäus Kapitel 26. Lasst uns Vers 45 nehmen. 1 und 2 kann man auch nehmen. Nehmen wir 1 und 2 mit. Kapitel 26. Und es geschah, als Jesus als er diese Reden beendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisst, dass nach 2 Tagen das Passa ist und der Sohn des Menschen wird überliefert und gekreuzigt werden. In 2 Tagen geht's los. Ihr wisst, 2 Tagen ist das Passa und dann wird etwas passieren. Aber wisst ihr, was wunderbar oder nicht wunderbar, was erstaunlich ist, dass die Juden Jesus nicht am Passa töten wollten? Das können wir nachlesen, wenn ich richtig lege, in Markus Kapitel 14. Markus Kapitel 14. Das ist eine erstaunliche Begebenheit oder eine erstaunliche Aussage. Ja, genau, Markus Kapitel 14. Ab Vers 1. Es war aber auch 2 Tage das Passa. Nach 2 Tagen das Passa. Also wir sind gerade in dieser Zeit. Jesus hatte gesagt, es sind noch 2 Tage. Wiederum. Markus spricht über das gleiche Ereignis. Es waren aber nach 2 Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Also es gibt ganz bestimmte Zeitpunkte, bestimmte Feste, die Gott gegeben hat, weil die bestimmte Bedeutungen haben. Und diese Dinge mussten sich an genau diesen Festen auch erfüllen, weil diese die Bedeutung haben. So, ein Fest der ungesäuerten Brote. Und die Hohepriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten, denn sie sagten, nicht an dem Fest, damit nicht etwa in ein Aufruhr des Volkes entsteht. Sie wollten ihn fassen, aber nicht an dem Fest. Sie wollten kein Aufruhr riskieren. Sie sagten danach oder davor, aber nicht genau dann. Und wann wurde Jesus gekreuzigt? Genau dann. Es ist erstaunlich, es ist faszinierend zu lesen, wie Jesus übrigens die dazu gebracht hat, dass sie ihn kreuzigten. Denn nämlich den Abschnitt lest in den Evangelien, ab dem Moment, das heißt in dieser letzten Woche und in den letzten Tagen, hat Jesus sowas die Schriftgelehrten und Pharisäer provoziert wie davor noch nicht. Er hat sie dazu gebracht, ihn zu kreuzigen. Er hat ihnen ins Gesicht widerstanden, er hat sie angegriffen, er hat sie in dem Sinne angegriffen, indem er gesagt hat, wehe von den Schriftgelehrten und Pharisäern. Er warnte die alle von dem Sauerteig, von ihrem Sauerteig. Er hat sie in einer Weise blamiert vor dem Volk, als sie ihn versucht haben, eine Falle zu stellen, Fragen zu stellen, hat ihn auf eine Art und Weise beantwortet, dass sie so bloß dargestellt hat. Die waren über die Maßen blamiert. In ihnen war so ein Hass. Sie wollten nicht töten, haben ihn getötet. Warum? Nach dem Ratschluss Gottes. Nach dem Ratschluss Gottes, den Gott gefasst hat vor grundlegender Welt. Das ist das Passalam. Jesus stirbt an den Tag, an dem Gott beschlossen hat und nicht der Mensch. Niemand nimmt mein Leben, sondern ich gebe es hin. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich will, gibt Jesus das hin. Also nicht ich, sondern Jesus es will. Es ist Gottes Zeitpunkt, es ist Gottes Plan. Es sind Gottes Ratschlüsse. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann erfüllen sich diese Dinge. Sie geschehen, diese Dinge. Leider ist die Zeit nicht meine Zeit. So, meine Zeit ist viel zu schnell vorbei. Noch viele Bibelstellen wollte ich euch zeigen. Ich erinnere euch in ein, zwei Minuten noch einen kurzen Überblick. So, Jesus kam zu einem ganz bestimmten Zeit auf diese Welt. Der Gabriel kam zu einem ganz bestimmten Tag und Monat zu Maria. Den finden wir hier in dem Buch Hagai übrigens auch. Und Jesus starb an einem ganz bestimmten Zeitpunkt, den Gott festgelegt hatte. Es ist alles im Ratschluss Gottes. Wer regiert? Nach außen sieht das katastrophal aus. Nach außen sieht das wie Niederlage aus. Aber bei Gott ist es Sieg. Bei Gott ist es Sieg. Wir könnten von hier in die Apostelgeschichte gehen. Und hier sind wir, wenn wir Apostelgeschichte, sind wir im Buch Hagai. Das darf ich bitten, euch das aufzuschlagen. Es wird mir immer schwerer, mich an die Zeit zu halten. So, am Anfang ging es noch recht gut. Apostelgeschichte, Kapitel 1. Kapitel 2. Nein, 1 wäre auch gut. 1 wäre auch gut. Aber 2 müssen wir machen. 2, Vers 1, Pfingsten. Es ist ein Fest, der 50. Das heißt, der 50. Tag nach Passa. Es ist ein ganz wichtiger Fest der Juden. Das ist das Fest der Erstlingsgabe. Die Erstlingsfrucht wird dargebracht. Von der Ernte wird etwas eingebracht, das Erste. Und jetzt wird das Erste eingebracht in den Tempel. Die ersten Steine werden eingesetzt. Die ersten 3000 werden als Erstlingsfrucht Gott dargebracht. Und in der Anbetung in den heiligen Tempel werden sie hineingebracht. Und wann passiert das? Kapitel 2, Vers 1. Und als der Tag des Pfingsten erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah was? Aus dem Himmel ein Brausen, als führte ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus. Und als wir uns mit diesen Schattenbildern des Alten Testaments beschäftigt haben. Als Gott nämlich all die Tempel, die Vorschatten, die Schattenbilder waren, die Stiftshütte und den Salomo-Tempel, als die Gegenwart des Gottes kam, dann wurde das Haus erfüllt. Hier finden wir diese Erfüllung. Und wann findet diese Erfüllung statt? Genau am Pfingsten, genau an diesem Tag. Nicht vorher, nicht nachher. Warum? Weil Gott es bestimmt hat. Nicht, weil die so viel gebetet haben. Der Geist Gottes kam nicht, weil sie so viel gebetet haben. Das ist eine komische Lehre. Der Geist kam, weil der Tag kam. Der Geist kam, weil Jesus zu Rechten des Vaters sich hingesetzt hat, an einem ganz bestimmten Tag. Und diesen ausgegossen, das, was ihr seht und hört, das ist Kapitel 2, ab Vers 32 an. Es ist ein bestimmter Tag Gottes, im Ratschluss Gottes, wann die Gemeinde, wann der wahre Tempel eingeweiht, gegründet und gebaut wird. Es ist festgelegt. Warum sage ich das? Hier in Haggai, wenn es hier losgeht und Zeitpunkte erwähnt wird, dann ist es nicht irgendein Datum, einfach so. Hier geht es um einen festgelegten Tag, wo Gott sagt, jetzt geht's los. Und was haben wir gelesen? Und sie wurden, Zerubabel und Jeschua und der Rest des Volkes, mit dem Heiligen Geist erfüllt und machten sich an die Arbeit. Der Tag kam. Der Tag kam. In Apostelgeschichte 10, das schlagen wir jetzt nicht auf, also ihr könnt es gerne machen, aber ich mache das nicht. Apostelgeschichte 10 geht, Petrus wird von Gott gesandt zu dem Hauptmann Cornelius, zu einem Heiden, richtig? Die ganze Geschichte ist wunderbar und herrlich und wichtig, aber er geht hinein und dann heißt es, während ich anfing zu predigen, kam der Geist über sie. Es heißt nicht, und dann war ich fertig mit der Predigt und habe ich einen Aufruf gestartet, und nach vorne gerufen und sagt, wer will? Petrus sagt, während ich noch redete. Das gleiche Kapitel 2 in der Apostelgeschichte. Petrus sprach und der Geist Gottes wirkte. Und dann heißt es, und dann überredet sie mit vielen anderen Worten, er redet noch weiter, aber der Geist wirkt. Wenn die Zeitpunkte Gottes kommen, dann wirkt Gott. Und es geschehen Dinge. Wunderbare Dinge, wunderbare Dinge. Ich möchte damit schließen für heute. Es gibt eine Begebenheit in den Evangelien, die mir so einen Trost gibt und auch so eine herrliche Wahrheit ist. Das ist der wundersame Fischzug von Petrus und von seinen Jüngern. Petrus und seine Freunde und die Jünger, sie fischten die ganze Nacht durch. Zu der besten Fischzeit, wo man Fische fangen könnte. Sie waren Fischer, die von Anfang an also da groß geworden sind. Die haben das gelernt und haben das, die wissen ganz genau, wie man es macht. Ihr Vater war Fischer, sie waren Fischer und sie kannten sich aus. Und sie haben die ganze Nacht durchgefischt und nichts empfangen, nicht fischen können, oder? Dann begegnen sie Jesus. Das ist Lukas Kapitel 5, Verse 1 bis 11, falls ihr das gerne nachlesen wollt. Und sie begegnen Jesus. Und dann, nachdem Jesus sie lehrte, sagt er, fahrt hinaus. Und die sagen, wir waren schon. Und die Tageszeit ist so nicht so gut. Aber Jesus sagt, fahrt hinaus. Und dann sagt Petrus, wegen deinem Wort machen wir das. Wegen deinem Wort. Du hast gesagt, dann mache ich's. Dann packen sie und fahren sie. Und was passiert? Voll. Die Schiffe zerbrechen schier. Die Netze zerreißen schier. Warum? Weil Jesus sagt, jetzt. Jetzt ist die Zeit. Jetzt geht hin. Und dann sagt Petrus, er begreift, wer da vor ihm steht, sagt, geh weg, Jesus, denn ich bin ein Sünder. Er merkt, das ist Gott, das ist Mensch, heilig, Sünder. Er merkt, er kann jetzt nicht da sein. Und dann sagt Jesus zu ihm was Wunderbares. Petrus und zu seinen Jüngern und zu den anderen, ich werde euch zu Menschenfischer machen. Wie macht man Menschen? Wie macht man Menschen fischen? Indem wir hingehen, wenn wir denken, dass es richtig ist, indem wir das lernen, Theologiestudium, 5 Schritte zur Bekehrung, all das. Nein, wir gehen, wenn er uns sagt, dass wir gehen sollen. Wenn er die Zeitpunkte findet, nach deinem Wort gehen wir. Und Menschen kommen, warum? Wegen uns? Weil er die Netze füllt. Weil er durch seinen Geist wirkt. weil er es macht. Menschen kamen zum Glauben bei Petrus an seiner Pfingstpredigt, nicht weil er so brillant war. Es war eine tolle Predigt. Der Geist wirkt. Gott wirkt, nicht der Mensch. So beginnt Haggai mit diesen Zeitangaben. Und jedes Wort beginnt mit einer konkreten Zeitangabe. Das heißt, jedes Mal, das Wort geschieht von dem Herrn zu Haggai zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und jetzt rede nach dem Wort und es geschieht nach dem Wort. Denn Gottes Wort kehrt nicht leer zurück. Und es wird das ausführen, wozu es gesandt ist. Gottes Zeitpunkte sind im Buch, also Haggai ist sehr wichtig. Gottes Zeitpunkte sind in der Bibel wichtig. Gottes Zeitpunkte sind in der Geschichte wichtig, in unserem Leben wichtig. Je mehr wir das annehmen und uns drunter stellen, umso mehr werden wir gesegnet werden. Umso mehr werden wir von ihm gesegnet werden. Denn wenn wir diese Zeitpunkte oder Gottes Wort und seinen Zeitpunkt nicht beachten, werden wir ackern und einbringen und die Scheunen werden leer bleiben. Und wir werden arbeiten und es wird keinen Ertrag geben. Wir werden uns abmühen, Nacht fischen, fischen, fischen. Kein Fisch wird im Netz sein. Wir sind müde, Burnout, Schnauze voll, will nichts mehr damit zu tun haben, hab so viel getan, nichts dabei rausgekommen. Aber wenn Gott sagt, dann handelt er. Und Gott spricht und es geschieht. Unsere Aufgabe ist, auf sein Wort zu achten und uns unter sein Wort zu stellen. Und dann werden Dinge geschehen, wo wir nur staunen können. Ab nächstes Mal werden wir uns dem ersten dieser zwei Namen uns widmen, nämlich Serubabel. Nachdem wir jetzt ein bisschen so über die Zeitpunkte in den einzelnen Versen, wenn wir dazukommen, werden wir uns diese Zeitpunkte anschauen. Was waren das für konkrete Feste? Aber so viel einfach, die Zeitpunkte sind im Buch Haggai sehr wichtig. Ich will mit euch beten. Und ich möchte bitten, wer von euch Gott Opfer darbringen will, des Mundes, des Lobes, darf es gern tun. Eure Anliegen könnt ihr vor Gott bringen. Ich werde gerne dazu einen Amen sagen. Wir werden gern laut alle dazu einen Amen sagen. So lade ich euch dazu ein. Danke, Vater, für deine Souveränität und für deine Allmacht. Danke, Herr, dass du das, was du geplant hast, dass du es ausführst in deinem Sohn Jesus Christus. Und dass die Zeitpunkte feststehen bei dir, dass sie klar sind bei dir, dass du sie nicht änderst und dass Dinge geschehen nach deinem Plan. Und das sind gute Dinge, heilsame Dinge, rettende Dinge. Ich danke dir dafür. Lehre uns wirklich, mich und meine Geschwister, dass wir in aller Demut uns unter deinen Zeitplan stellen, dass wir uns drunter stellen und annehmen, deine Zeitpunkte für unser Leben, für dein Wirken, für dein Handeln in dieser Welt und an uns. Herr, dass wir in die Ruhe kommen. Ich preise dich darüber, dass dein Wort uns diese Dinge eröffnet und uns diese Hoffnung schenkt, diese Ruhe schenkt, diese Gewissheit, es ist alles fest bei dir und es ist alles sicher in deiner Hand bei dir. Ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Segne jeden Einzelnen, der heute hergekommen ist. Segne das Wort. Verwende es so, Herr, wie es dir wohlgefällig ist. Mach es zum Segen, Herr, zum Segen. Ich bitte dich darum. Amen.